herzlich willkommen hier bei Radio Horeb zur Sendereihe Katechismus. Heute geht es weiter mit der Reihe über die 10 Gebote. Wir sind im dritten Teil des Katechismus, das Leben in Christus. Und heute geht es um das dritte Gebot, Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Wenn Sie mitlesen wollen im Katechismus, wir sind gleich bei der Nummer 2168. Nochmal die Nummer 2168 im Katechismus der katholischen Kirche. Bei uns zu Gast ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Danke, dass Sie heute bei uns sind, dass Sie uns dieses dritte Gebot auch näher erklären werden. Wir beginnen direkt mit den Bibelstellen zu diesem Gebot. Aus dem Buch Exodus, dem Kapitel 20, beziehungsweise dem Buch Deuteronomium, da kann man Folgendes lesen. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, findet man dann die Worte Jesu dazu. Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat.
Ja, das sind 2 Bibelstellen, die unmittelbar dieses dritte Gebot begründen. Aus dem Alten Testament eben diese bekannte Stelle. Und aus dem Neuen Testament eben die Bestätigung, dass einerseits Jesus natürlich das Sabbatgebot kennt und achtet und es dennoch ein klein wenig relativiert, in dem Sinne, dass er sagt eben, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Im Grunde genommen will dieses Gebot dem Menschen dienen und ihm den nötigen Raum sichern für seine Beziehung zu Gott.
Das dritte Gebot des Dekalogs betont die Heiligkeit des Sabbat. Der 7. Tag ist Sabbat, Ruhetag, heilig für den Herrn.
Etwas Heiliges, etwas, das mit Gott zu tun hat. Der Mensch soll diesen Tag heiligen, eben für Gott. Er dient der Vertiefung der Freundschaft mit Gott.
Die Heilige Schrift gedenkt in diesem Zusammenhang der Schöpfungstat. In 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am 7. Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt.
Das ist die Begründung, die wir im Buch Exodus finden, eben mit Bezug auf die Schöpfung, dass eben Gott selber, könnte man sagen, die erste Schöpfungswoche gearbeitet hat, in Anführungs- und Schlusszeichen, und selber am 7. Tag geruht hat, und so soll eben in Anlehnung an diese Schöpfungstat Gottes der Mensch an 6 Tagen arbeiten und am 7. Tag ruhen.
Die Schrift offenbart im Tag des Herrn auch ein Gedenken an die Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens. Denk daran, als du in Ägypten Sklave warst, hat dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und hoch erhobenem Arm dort herausgeführt. Darum hat es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht, den Sabbat zu halten.
Das ist aus dem Buch Deuteronomium, also aus dem 5. Buch Mose. Und hier finden wir eine 2. Begründung für das Halten des Sabbat. Eben die Zeit, daran zu denken, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Was einmal im Jahr am Passafest getan wird, auch im jüdischen Glauben, das geschieht sozusagen in kleinerer Form, aber vielleicht doch sogar ursprünglicher Form. Einmal in der Woche, eben am Sabbat, gedenkt Israel dieser Befreiung aus Ägypten.
Gott hat Israel den Sabbat anvertraut, damit es ihn zum Zeichen des unverbrüchlichen Bundes hatte. Der Sabbat ist für den Herrn da. Er ist dem Lobpreis Gottes, seines Schöpfungswerkes und seiner Heilstaten für Israel vorbehalten und geweiht.
Der Sabbat ist ein Zeichen des Bundes, den Gott in besonderer Weise mit dem Volk Israel geschlossen hat. Der Sabbat wird hier nicht aufgefasst als eine lästige Pflicht, sondern als ein Geschenk. Gott vertraut Israel den Sabbat an, eben damit das Volk Israel die Möglichkeit hat, jede Woche an einem Tag in besonderer Weise nicht nur der Schöpfungstat Gottes zu gedenken, sondern auch der Befreiung aus Ägypten.
Das Tun Gottes ist Vorbild für das menschliche Tun. Gott ruhte am siebten Tag und atmete auf. Darum soll auch der Mensch die Arbeit ruhen und die anderen, vor allem die Armen, zu Atem kommen lassen, wie es im Buch Exodus heißt. Der Sabbat unterbricht den Arbeitsalltag und gewährt eine Ruhepause. Er ist ein Tag des Protestes gegen die Fronde der Arbeit und die Vergötzung des Geldes.
Gedanken, die wir vielleicht gar nicht immer so präsent haben, dass der Mensch eben aufatmen können muss und dass, wenn es, man muss sich einmal vorstellen, es gäbe keinen Ruhetag, keinen wöchentlichen Ruhetag. Es wäre ja schrecklich, man wäre eingespannt eben unter dieser Fron der Arbeit, der Last der Arbeit, ununterbrochen, es wäre unerträglich. Und vor allem sind es die Armen, die zu Atem kommen sollen, denn die leiden ja sehr oft noch viel mehr unter unwürdigen Arbeitsbedingungen, unter der Knechtschaft der Arbeit.
Das Evangelium berichtet von zahlreichen Zwischenfällen, bei denen Jesus beschuldigt wird, das Sabbatgebot zu verletzen. Jesus verstößt jedoch nie gegen die Heiligkeit dieses Tages. Er gibt mit Autorität dessen wahren Sinn an. Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Voll Mitleid beansprucht Christus das Recht, am Sabbat Gutes zu tun statt Böses, ein Leben zu retten statt es zu verderben. Der Sabbat ist der Tag des barmherzigen Herrn und der Gottesverehrung. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat.
Hier wird erinnert an solche Episoden, die wir in den Evangelien finden, dass Jesus zum Beispiel einen Kranken am Sabbat geheilt hat. Diejenigen, die ihn dafür kritisieren, betrachten das Heilen eines Kranken eben als eine berufliche Tätigkeit. Und ich glaube, es war ein Synagogenvorsteher, der Jesus dann gesagt hat, bitteschön, du kannst an 6 Tagen der Woche kannst du deine heilerische Tätigkeit ausüben, aber am Sabbat sollst du eben von deiner Arbeit ruhen. Aber Jesus versteht eben diese wunderbare Heilung als ein Zeichen, dass das Gottesreich angebrochen ist und als eine Wohltat für einen Menschen, der eben vielleicht schon viele Jahre unter einer Krankheit gelitten hat.
Sie hören die Sendereihe Katechismus. Es geht um das Gebot, gedenke des Sabbat, halte ihn heilig, das dritte Gebot. Wenn Sie im Katechismus mitlesen wollen, wir sind bei der Nummer 2174. Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz legt uns diese Abschnitte heute aus. Wir sind beim zweiten Kapitel dieses dritten Gebotes, der Tag des Herrn. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen, heißt es im Psalm 118. Der Tag der Auferstehung, die neue Schöpfung. Jesus ist am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden. Als der erste Tag erinnert der Tag der Auferstehung Christi an die erste Schöpfung. Als achter Tag, der auf den Sabbat folgt, bedeutet er die mit der Auferstehung Christi angebrochene neue Schöpfung. Er ist für die Christen zum ersten aller Tage, zum ersten aller Feste geworden, zum Tag des Herrn, zum Sonntag. Bei Justin heißt es dann, Am Sonntag kommen wir alle zusammen, weil er der erste Tag ist, an welchem Gott aus der Finsternis den Urstoff gezogen und die Welt erschaffen hat. Und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tage von den Toten auferstanden ist.
Dieser zweite Abschnitt, der Tag des Herrn, muss nun begründen, warum für uns Christen der Sonntag an die Stelle des Sabbats oder des Samstags getreten ist. Und es wird begründet mit der Auferstehung des Herrn. Die Bibel sagt, dass Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist, also am Tag nach dem Sabbat. Man kann dann sagen, es ist der erste Tag der Woche oder es ist der achte Tag. Und der achte Tag ist eben der Tag, wo etwas Neues beginnt, wo die neue Schöpfung beginnt, die mit Christus eben ihren Anfang nimmt. Und die Christen haben eben, die allerersten Christen haben eben, soweit sie Juden waren, den Sabbat gehalten, aber weil sie Christus nachfolgten und weil das ihr Schlüsselerlebnis war, dass dieser Gekreuzigte am dritten Tage auferstanden ist, haben sie eben sich es dann zur Gewohnheit gemacht, an diesem ersten Tag der Woche ebenfalls zusammenzukommen und diese Auferstehung zu feiern. Und mit der Zeit, als dann mehr Christen aus dem Heidentum zur Kirche gehörten, trat dann eben der Sonntag an die Stelle des Sabbat.
Dann beginnen wir mit dem neuen Abschnitt, der Sonntag, Vollendung des Sabbats, die Nummer 2175. Der Sonntag unterscheidet sich ausdrücklich vom Sabbat, und stelle dessen er in Erfüllung des Sabbatgebotes von den Christen allwöchentlich am Folgetag des Sabbats gefeiert wird. Der Sonntag erfüllt im Pascha Christi den geistlichen Sinn des jüdischen Sabbats und kündigt die ewige Ruhe des Menschen in Gott an. Der Kult des Gesetzes bereitete ja auf das Mysterium Christi vor, und seine Riten wiesen auf das Leben Christi voraus. Der heilige Ignatius von Antiochien schreibt: Wenn nun die, die in alten Bräuchen wandelten, zu neuer Hoffnung gelangten und nicht mehr den Sabbat halten, sondern nach dem Tag des Herrn leben, an dem auch unser Leben aufging durch ihn und seinen Tod, wie werden wir leben können ohne ihn?
Ignatius von Antiochien hat im zweiten Jahrhundert gelebt. Also wir sehen, wie schnell dieser Wechsel vom Sabbat zum Sonntag sich vollzogen hat und sich die Christen offensichtlich die Freiheit genommen haben, nun eben die Haltung des Sabbatgebotes so zu deuten, dass sie den Tag des Herrn, den Sonntag, gehalten haben. Aber eben mit den gleichen Motiven, wie die Juden den Sabbat halten, also als Gedächtnis der Schöpfung beziehungsweise eben der Neuschöpfung, die mit Christus beginnt, und als Gedächtnis der Befreiung, jetzt nicht mehr aus Ägypten wie am Sabbat, sondern der Befreiung aus der Sklaverei der Sünde und des Todes durch die Auferstehung Christi.
Die Feier des Sonntags hält sich an die sittliche Vorschrift, die dem Menschenherzen von Natur aus eingeschrieben ist, Gott einen sichtbaren, öffentlichen und regelmäßigen äußeren Kult zu erweisen, zur Erinnerung an eine allgemeine Wohltat, welche alle Menschen angeht. Die Sonntagsfeier erfüllt das im Alten Testament geltende Gebot, dessen Rhythmus und Sinn sie übernimmt, indem sie jede Woche den Schöpfer und Erlöser seines Volkes feiert.
Thomas von Aquin sagt eben, es entspricht der Natur des Menschen. Wir haben schon früher gesehen, dass eben der Mensch so geschaffen ist, dass er zu seinem Glück Gott braucht und dass er diese Verehrung Gottes, diesen Kult Gottes eben auch ausüben können muss, und zwar nicht nur allein, sondern auch gemeinschaftlich. Und so macht es einen tiefen Sinn, dass es dafür einen gemeinsamen Tag gibt.
Die sonntägliche Feier des Tages des Herrn und seiner Eucharistie steht im Mittelpunkt des Lebens der Kirche. Der Sonntag, an dem das österliche Geheimnis gefeiert wird, ist aus apostolischer Tradition in der ganzen Kirche als der gebotene ursprüngliche Feiertag zu halten. Ebenso müssen gehalten werden die Tage der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, der Erscheinung des Herrn, der Himmelfahrt und des heiligsten Leibes und Blutes Christi, der heiligen Gottesmutter Maria, ihrer unbefleckten Empfängnis und ihrer Aufnahme in den Himmel, des heiligen Josef, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und schließlich aller Heiligen.
Hier wird nun einerseits eben die Bedeutung des Sonntags vom Kirchenrecht her noch einmal beleuchtet, aber im zweiten Nachgang dann auch noch auf die anderen verpflichtenden, gebotenen Feiertage hingewiesen. Blicken wir zunächst auf den Sonntag. Hier wird ganz klar eben der Sonntag als ein gebotener Feiertag erklärt. Eben in Anlehnung an das dritte Gebot Gottes, den Sabbat zu heiligen. Es ist nicht einfach ein Kirchengebot, sondern ein Gebot Gottes, dem man hier nachlebt. Das ist gar nicht in unserer Freiheit, das anders auszulegen. Gleichzeitig wird gesagt, im Grunde genommen ist der Sonntag der ursprüngliche Feiertag der Kirche. Also wir so spontan denken wir, wann feiern wir die Auferstehung des Herrn, und wir denken an Ostern. Aber eigentlich ursprünglicher als das Osterfest ist eben das wöchentliche Ostern, das wir am Sonntag, jeden Sonntag begehen. Und zwar seit apostolischer Tradition, wie hier noch unterstrichen wird. Und dann aber fügt hier der Katechismus noch die anderen gebotenen Feiertage ein, die die Kirche festgelegt hat, die zu halten sind, soweit es natürlich möglich ist. Nicht nur, wenn diese Feiertage auch vom staatlichen Kalender geschützt sind und arbeitsfrei sind, sondern eigentlich müssten die Pfarreien dort, wo das nicht der Fall ist, eben mit Abendgottesdiensten oder mit Gottesdiensten in der Frühe den Menschen die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen. Wir sehen hier in dieser Liste, dass unter denen, die gehalten werden müssen, Weihnachten, dann Drei König, Christi Himmelfahrt, dann Fronleichnam, also das Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi, dann der heiligen Gottesmutter Maria, das ist der 1. Januar, die unbefleckte Empfängnis der 8. Dezember, ihre Aufnahme in den Himmel, der 15. August und das Fest des heiligen Josef am 19. März und die Apostel Petrus und Paulus am 29. Juni und aller Heiligen am 1. November. Das sind die gebotenen Feiertage.
Dieser Brauch der christlichen Versammlung geht auf die Zeit der Apostel zurück. Der Hebräerbrief ermahnt: Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Die Überlieferung bewahrt die Erinnerung an eine stets aktuelle Ermahnung: Früh zur Kirche kommen, sich dem Herrn nahen und seine Sünden beichten, im Gebet bereuen, der heiligen göttlichen Liturgie beiwohnen, sein Gebet beenden und nicht weggehen vor der Entlassung. Wir sagten es schon oft: Dieser Tag ist euch zum Gebet und zum Ausruhen gegeben. Er ist der Tag, den der Herr gemacht hat. An ihm lasst uns jubeln und uns freuen.
Aus einer ganz alten Predigt eben über den Sonntag, wo wir sehen, wie man damals dachte, dass Christen den Sonntag halten und feiern. Interessant finde ich auch das Zitat aus dem Hebräerbrief, das uns zeigt, dass der Mensch eben schnell einmal nachlässig wird, also schon in der ersten, zweiten Generation der Christen war es notwendig zu mahnen: Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist. Wir müssen es heute beklagen, dass es nicht nur einigen, sondern sehr vielen zur Gewohnheit geworden ist, den Zusammenkünften am Sonntag fernzubleiben.
Die Pfarrei ist eine bestimmte Gemeinschaft von Gläubigen, die in einer Teilkirche auf Dauer errichtet ist und deren Seelsorge unter der Autorität des Diözesanbischofs, einem Pfarrer als ihrem eigenen Hirten, anvertraut wird. Sie ist der Ort, wo sich alle Gläubigen zur sonntäglichen Eucharistiefeier versammeln können. Die Pfarrei führt das christliche Volk in das liturgische Leben ein und versammelt es bei dieser Feier. Sie gibt die Heilslehre Christi weiter. Sie übt in guten und brüderlichen Werken die Nächstenliebe des Herrn aus. Beim heiligen Johannes Chrysostomus heißt es dann: Du kannst daheim nicht beten wie in der Kirche, wo eine große Anzahl da ist und wo wie aus einem Herzen zu Gott gerufen wird. Hier ist mehr: die Einheit der Gesinnungen, der Einklang der Seelen, das Band der Liebe, die Gebete der Priester.
Offenbar gab es schon zur Zeit des heiligen Johannes Chrysostomus Menschen, die sagten: Ich kann genauso gut zu Hause beten oder in der Natur draußen beten wie in der Kirche. Offenbar hatte schon Johannes Chrysostomus mit diesen Argumenten zu kämpfen, und er betont eben, wie wichtig es ist, dass Christen auch gemeinsam zusammen beten. Der Katechismus bezeichnet hier die Pfarrei als der natürliche Ort, um die Sonntagspflicht zu erfüllen, um zum Gottesdienst zu gehen. Es ist auch die wichtigste Aufgabe einer Pfarrei, ihren Gläubigen eben diese sonntägliche Liturgie anzubieten. Nun ist dazu zu sagen, dass das manchmal schwierig geworden ist, weil in manchen Pfarreien die Liturgie so umgestaltet wird, dass es nicht mehr immer klar ist, dass hier die Kirche die Liturgie feiert, und dann mir dann Gläubige sagen: Wir können in der eigenen Pfarrei kaum noch in die Messe gehen, wir ärgern uns jeden Sonntag. Und dann sage ich jeweils: Versucht euch halt irgendwo in einer Pfarrei, wo die Liturgie noch würdig und so, wie die Kirche sie geordnet hat, gefeiert wird, und versucht euch dort zu beheimaten. Man kann nicht verlangen, dass Gläubige sich jeden Sonntag ängstigen müssen, was wieder für Experimente mit der Liturgie gemacht werden.
Gut, dann denken wir über das Gehörte noch etwas nach, und gleich lesen wir im Katechismus dann weiter bei der Nummer 2180 über das Sonntagsgebot. Heute geht es bei der Sendereihe Katechismus um das dritte Gebot: Gedenke des Sabbat, halte ihn heilig. Bei uns zu Gast ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Wir sind jetzt bei dem Abschnitt über das Sonntagsgebot angelangt. Im Katechismus der katholischen Kirche können Sie mitlesen, die Nummer 2180. Eines der Kirchengebote bestimmt das Gesetz des Herrn genauer. Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der Messfeier verpflichtet. Dem Gebot zur Teilnahme an der Messfeier genügt, wer an eine Messe teilnimmt, wo immer sie in katholischem Ritus am Feiertag selbst oder am Vorabend gefeiert wird.
Ja, hier wird das noch etwas präzisiert, was ich gesagt habe. Man muss nicht in der eigenen Pfarrei die Messfeier besuchen, sondern irgend an einem Ort, wo immer sie in katholischem Ritus gefeiert wird. Also man hat da auch eine gewisse Freiheit, wobei ich empfehle jeweils, dass man doch irgendwo sich zu beheimaten versucht und nicht Sonntag für Sonntag an einem anderen Ort in die Messe geht, wenn es nicht besondere Gründe dafür gibt. Es wird hier auch deutlich, dass die heilige Messe am Vorabend eines Sonntags oder eines Feiertages genügt, um die Sonntagspflicht oder die Feiertagspflicht zu erfüllen. weil man in der liturgischen Ordnung davon ausgeht, dass eben der Feiertag am Vorabend beginnt.
Die sonntägliche Eucharistie legt den Grund zum ganzen christlichen Leben und bestätigt es. Deshalb sind die Gläubigen verpflichtet, an den gebotenen Feiertagen an der Eucharistiefeier teilzunehmen, sofern sie nicht durch einen gewichtigen Grund, zum Beispiel wegen Krankheit, Betreuung von Säuglingen zum Beispiel, entschuldigt oder durch ihren Pfarrer dispensiert sind. Wer diese Pflicht absichtlich versäumt, begeht eine schwere Sünde.
Das Wegbleiben von der sonntäglichen Eucharistie ist schwerwiegend, eben weil im Grunde genommen sich die Kirche aufbaut von der Eucharistie her. Das hat gerade Benedikt XVI. In seinem nachsynodalen Schreiben über die Eucharistie als das Sakrament der Liebe neu unterstrichen. Also die ist wirklich die Quelle, die Kraftquelle für uns Christen ist die Eucharistie. Und deswegen ist für das Leben, und damit wir lebendige Gemeinschaften und Gemeinden sein können, ist es ganz wichtig, dass wir eben zusammenkommen am Sonntag und gemeinsam die Eucharistie feiern. Es gibt natürlich berechtigte Gründe. Zwei erwähnt der Katechismus als Beispiel. Es kann andere Gründe geben. Eben wer krank ist, ist dispensiert. Wer kleine Kinder betreuen muss, der ist unter Umständen dispensiert. Auch wenn man an einem Ort lebt, wo es gar keine Eucharistiefeier mehr gibt, wo gar kein Priester am Sonntag hinkommt und wo der Weg zu weit wäre, nicht zumutbar wäre, ist man dispensiert.
Die Teilnahme an der gemeinsamen sonntäglichen Eucharistiefeier bezeugt die Zugehörigkeit und Treue zu Christus und seiner Kirche. Die Gläubigen bestätigen damit ihre Gemeinschaft im Glauben und in der Liebe. Sie bezeugen gemeinsam die Heiligkeit Gottes und ihre Hoffnung auf das Heil. Sie bestärken einander unter der Leitung des Heiligen Geistes.
Noch einmal wird hier die Wichtigkeit begründet, weshalb es so wichtig ist, dass wir am Sonntag zur Eucharistie zusammenkommen. Es ist ein Akt der Treue zu Christus. Und zur Kirche eben auch. Wir sind nicht allein Christen, sondern immer in Gemeinschaft mit anderen. Wir gehören zum Leib der Kirche. Wir sind ein Glied dieses Leibes der Kirche. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig auch stärken und ermutigen und gemeinsam uns unter das Wort Gottes stellen und gemeinsam das Opfer Christi feiern und uns gemeinsam auch wieder senden lassen. Das ist eigentlich das Normale. Je besser man verstanden hat, was die Eucharistie wirklich ist und was der Sonntag wirklich bedeutet, desto selbstverständlicher wird es sein, dass wir das Bedürfnis haben, diese Gottesdienste zu besuchen. Das ist dann gar nicht mehr eine lästige Pflicht, sondern eigentlich ein inneres Bedürfnis. Der Sonntagsgottesdienst ist das Minimum, sozusagen, damit unser Glaube nicht langsam an Unterernährung stirbt. Das ist das Minimum. Eingeladen, freiwillig, sind wir zur täglichen Eucharistiefeier. Als das Weltjugendtreffen in Manila war, war ich für einige Zeit auf den Philippinen und ich habe mit einer Gruppe auch bei einer kleinen Reise gewöhnliche Werktagsgottesdienste besucht, am Mittwochabend zum Beispiel. Die Kirche war voll wie bei uns an Weihnachten. Und es wurde uns gesagt, für gläubige Filipinos, Filipinas ist es fast selbstverständlich, dass man täglich in die Heilige Messe geht. Also wenn die Kirche einmal in der Woche eine Stunde verlangt, dann ist das wirklich ein Minimum und nicht ein Maximum.
Wenn wegen Fehlens eines geistlichen Amtträgers oder aus einem anderen schwerwiegenden Grund die Teilnahme an einer Eucharistiefeier unmöglich ist, wird sehr empfohlen, dass die Gläubigen an einem Wortgottesdienst teilnehmen, wenn ein solcher in der Pfarrkirche oder an einem anderen heiligen Ort gemäß den Vorschriften des Diözesanbischofs gefeiert wird, oder dass sie sich eine entsprechende Zeit lang dem persönlichen Gebet oder dem Gebet in der Familie oder gegebenenfalls in Familienkreisen widmen.
Hier ist eine Präzisierung ganz wichtig. Also, wenn es keine Eucharistiefeier gibt, weil ein Priester fehlt, dann ist die Teilnahme an einem Wortgottesdienst empfohlen, damit die Gläubigen zusammenkommen, gemeinsam beten. Das ist immer gut, aber ein solcher Gottesdienst, mit so einem Gottesdienst können wir nicht das Sonntagsgebot erfüllen. Wir sind dann dispensiert vom Sonntagsgebot, weil es keine in erreichbarer Reichweite keine Eucharistiefeier gibt. Wir sind dispensiert und wir müssen dann überlegen, wie wir diesem Gebot der Sonntagsheiligung dennoch gerecht werden können, eben durch irgendeine Form von Gebet, gemeinsamem Gebet, Gebet in der Pfarrkirche. Manche werden sagen, dann nehme ich lieber an einer Fernsehübertragung eines Gottesdienstes teil. Ich bete dann dort die Heilige Messe mit. Das ist dann genauso legitim, wie wenn ich an einem Wortgottesdienst ohne Priester teilnehme.
Dann lesen wir weiter in dem Abschnitt Tag der Gnade und der Arbeitsruhe. So wie Gott ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte, so erhält das Leben des Menschen durch die Arbeit und die Ruhe seinen Rhythmus. Die Einsetzung des Tages des Herrn trägt dazu bei, dass alle über genügend Zeit der Ruhe und der Muße verfügen, um ihr familiäres, kulturelles und gesellschaftliches und religiöses Leben zu pflegen.
Hier kommt nun an zweiter Stelle, nicht an erster. Die erste Stelle hatte der Gedanke, an der Eucharistie teilzunehmen. Jetzt kommt der Gedanke der Arbeitsruhe, der eben wichtig ist, weil der Mensch diese Ruhe braucht für ein gutes Leben, weil er eben nicht immer unter dem Diktat der Arbeit stehen darf. Und hier wird nun gesagt, dieser Tag der Ruhe und Muße, der kann sinnvoll genutzt werden durch verschiedene Dinge. Man kann das familiäre Leben vertiefen, man kann auch kulturell sich erholen durch kulturelle Anlässe, gesellschaftliche Anlässe und eben auch das religiöse Leben, von dem ja schon die Rede war. Aber man kann ja über den Sonntagsgottesdienst hinaus noch eben sich Zeit für die Glaubensvertiefung nehmen an einem freien Sonntag.
Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sollen die Gläubigen keine Arbeiten oder Tätigkeiten ausüben, die schuldige Gottesverehrung, die Freude am Tag des Herrn, das Verrichten von Werken der Barmherzigkeit und die angemessene Erholung von Geist und Körper verhindern. Familienpflichten oder wichtige soziale Aufgaben entschuldigen rechtmäßig davon, das Gebot der Sonntagsruhe einzuhalten. Die Gläubigen sollen aber darauf achten, dass berechtigte Entschuldigungen nicht zu Gewohnheiten führen, die für die Gottesverehrung, das Familienleben und die Gesundheit nachteilig sind. Die Liebe zur Wahrheit drängt zur heiliger Muße. Die Dringlichkeit der Liebe nimmt willig Arbeit auf sich, heißt es bei Augustinus.
Also, man soll sich geistlich, seelisch erholen können an diesem freien Tag, an diesem arbeitsfreien Tag. Werke der Barmherzigkeit, soziale Einsätze, das ist alles erlaubt und auch empfohlen. Aber eben, es sollte nicht so sein, dass wir dann so viele soziale und familiäre Pflichten und Aufgaben übernehmen, dass eben die Bedeutung des Sonntags als ein Ruhetag, als ein Tag der Besinnung auch völlig untergeht. Es gibt ja auch so sportliche Betätigungen oder es gibt eine Freizeitindustrie, die den Menschen derart in Beschlag nimmt, dass man sich fragen muss oder mit Recht in Frage stellen kann, ob das noch eine angemessene Weise ist, den Sonntag als einen Tag der Arbeitsruhe zu verbringen.
Es geht um das Sonntagsgebot, die Haltung der Feiertage, den Sabbat zu heiligen, das dritte Gebot, das wir heute betrachtet haben. Bei Radio Horeb ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz zu Gast. Der erste Hörer ist Herr Schreiber aus Regensburg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Eberhard Schreiber aus Regensburg. Ich möchte von einem kurzen Erlebnis berichten vor vielen Jahren. Ich habe mir vorgenommen, Sonntagvormittag gehe ich in die Messe, fahre rein in die Stadt, denke mal, oh, da ist der neue Cinquecento, so ein kleiner Fiat rausgekommen, haben wir den erst anschauen wollen. Was war die Folge? Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich bin gesessen im Auto, habe eine Stunde gebetet und dann haben wir gedacht, oh, das darfst du nie wieder machen, dass du das Auto anschauen oder irgendetwas anderes dem der Heiligen Messe vorziehst. Und dann nach einer Stunde konnte ich dann heimfahren, gleich ins Bett, habe mich ins Bett gelegt, noch weiter gebetet, habe die Morgenfeier gehört, habe mir dann gedacht, oh, da kann ich ja am Sonntagabend, heute Abend noch einmal in die Messe gehen. Und so habe ich also die Morgenfeier am Vormittag gehört, um 10 Uhr, und am Abend um 19 Uhr war dann die Heilige Messe. Und das war mir eine Lehre, seitdem gehe ich nie mehr woanders hin. Das Wichtigste ist die Heilige Messe, das wollte ich sagen.
Dankeschön.
Bitteschön.
Herr Domherr, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Sicher, also die Heilige Messe ist das Wichtigste, aber eben es gibt hier und da Orte, wo die Heilige Messe in einer Art und Weise gefeiert wird, wie es nicht dem Willen der Kirche entspricht. Und dann verstehe ich die Leute, die dann halt doch einen weiteren Weg auf sich nehmen, damit sie wirklich die Messe im Sinne der Kirche mitfeiern können.
Gut, danke schön. Danke auch, Herr Schreiber, für Ihr Zeugnis. Herr Domherr, wie ist das mit den Leuten, die sonntags arbeiten müssen?
Es gibt natürlich viele, die sonntags arbeiten müssen. Deswegen hat man ja die Möglichkeit der Vorabendmesse eingeführt, damit auch solche die Möglichkeit dann haben. Wenn jetzt jemand eine Arbeitszeit hat, wo es einfach unmöglich ist, dann ist so eine Person dispensiert, ich sage dann jeweils, sie sollen versuchen, dann halt unter der Woche, wenn es die Arbeitszeit erlaubt, dann wenigstens in die Heilige Messe zu gehen. Ich glaube nicht, dass es Berufe gibt, wo man jeden Sonntag arbeiten muss, aber es kann schon sein.
Aber sonst gibt es ja auch oft die Möglichkeit auszuweichen, Sonntagsabendsmessen
genau,
werden ja auch in den Städten
auch
angeboten,
genau,
zusätzlich.
Genau.
Ja,
da meine also ich glaube, dass heute nicht die Frage ist, dass man keine Gelegenheit hat. Es gab wahrscheinlich kaum je eine Epoche mit so vielen Messgelegenheiten.
Und vielleicht auch mit Auto, dass unsere Beweglichkeit viel
natürlich
besser geworden ist.
Natürlich, natürlich.
Ja. Wir haben eine weitere Hörerin aus Günzberg, Frau Mühlenbein. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott.
Ich habe erst vor 10 Minuten eingeschaltet und da habe ich gerade gehört mit dem Messe im Fernsehen hören. Und da wollte ich fragen, also wenn man psychisch und körperlich behindert ist, ob da auch die Messe genauso gilt, als wenn man zur Kirche geht. Also das wäre meine Frage. Ich habe das vorher, was Sie gesagt haben, nicht gehört.
Mhm, ja.
Wenn man körperlich oder seelisch in irgendeiner Weise so behindert ist, dass es sehr schwierig ist, am normalen Gottesdienst teilzunehmen, dann ist man dispensiert. Das heißt, man muss dann nicht, man ist dispensiert von der Erfüllung des Gebotes und unter dieser Rücksicht ist es dann sehr empfehlenswert, eben die Heilige Messe am Fernsehen mit zu verfolgen und mit zu beten und sich so innerlich daran zu beteiligen.
Oder bei Radio Horeb.
Genau.
Ja, ich habe immer Radio Horeb, jeden Tag horche ich der Messe.
Ja.
Ja, vielen Dank, Herr Domherr. Dankeschön.
Danke.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Alles Gute, Frau Mühlenbein.
Dankeschön, ja.
Oft hört man von Urlaubern, ja, ich gehe zwar sonst in die Messe, aber im Urlaub verstehe ich ja nichts und dann, was soll ich denn dann da? Wie sieht das aus? Ist man nicht genauso verpflichtet, auch im Urlaub zu gehen?
Doch, man ist auch im Urlaub verpflichtet, zur Messe zu gehen und es gibt ja sehr schöne Hilfen, wenn man zum Beispiel die Zeitschrift Magnificat abonniert hat. Oder manchmal, je nachdem, in Urlaubsorten gibt es auch so Gottesdienstzettel mit Hinweisen in anderen Sprachen oder sogar mit Elementen aus anderen Sprachen. Und es kann auch ganz, ich meine, man kennt ja an und für sich den Ablauf der Messe. Es ist ja nichts Fremdes. Wir wissen, dass da gefeiert wird. Und es kann auch ganz schön sein, auch wenn man jetzt nicht die einzelnen Worte und Sätze versteht, trotzdem mitzufeiern und zu spüren, wie in einer anderen Sprache, in einem anderen Land der Sonntagsgottesdienst gefeiert wird.
Wir haben weitere Hörer in der Leitung aus Dorfen. Herr Koller, grüß Gott.
Grüß Gott, hier ist Koller aus Dorfen. Es hat geheißen, man ist am Sonntag und an gebotenen Feiertagen verpflichtet, die Heilige Messe zu besuchen. Was ist unter diesen gebotenen Feiertagen genau zu verstehen? Ist das, sind das die Feiertage, wo im Direktorium steht, gebotener Feiertag? Oder was ist da genau zu verstehen drunter?
Ja, das ist, wenn man im Direktorium das liest, dann ist es so zu verstehen. Da gibt es ja auch kleinere Unterschiede, weil es Regionen gibt, wo vielleicht noch andere Feiertage staatlich geschützt sind, also indem ja auch arbeitsfreie Tage es sind. Dort ist es klar. Wenn eben kein staatlicher Schutz da ist, und ich habe ja die einzelnen Feiertage, die das Kirchenrecht vorsieht, vorhin aufgezählt, dass man dann eben an diesen gebotenen Feiertagen die Messe besucht, wenn denn eine angeboten wird, wenn es überhaupt möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, dann ist man immer dispensiert.
Gut, danke schön, Herr Koller, alles Gute nach Dorfen. Für alle die, die nicht wissen, was das Direktorium ist, Herr Domherr,
das Direktorium ist so eine Art liturgischer Kalender der einzelnen Diözesen, wo eben angegeben wird, was an welchem Tag gefeiert wird und mit welchen liturgischen Vorschriften.
Und die kann jeder bekommen?
Im Prinzip ja, glaube ich. Dass man ja. Das, es wird auch manchmal in der Sakristei, sogar in der Schweiz gibt es das Direktorium inzwischen auch im Internet
tatsächlich. Für Augsburg auch.
Auch, ja.
Ja, genau. Gut, wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Rückel. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Thomas, Gott, Frau Kuhl. Ich wollte fragen zum Wortgottesdienst am Sonntag. Ja. Es ist ja bekannt, dass in den Gemeinden, die Geistlichen werden weniger, es findet viel Wortgottesdienst als in Anführungsstrichen Ersatz für die Heilige Messe, den es ja nicht gibt, statt. Und ich stelle also doch fest, dass die allermeisten Leute, die da in den Wortgottesdienst gehen, ein Auto hätten, um in die nächste Ortschaft, die 2 Kilometer weg ist, zu fahren, um dann eine Heilige Messe zu besuchen. Sie haben ja zuerst darüber gesprochen, das Gebot ist nicht erfüllt, wenn ich in den Wortgottesdienst gehe. Man kann es am Radio anhören, aber der personale Bezug in der Liturgiefeier, wenn man Auto hat und sonst überall hinfährt, jede paar Meter, mir scheint es so, da nehmen es, finde ich, manche Menschen zu einfach. Es ist ja nicht so, dass wir vor 100 Jahren leben, wo das eine halbe Tagesreise war in die nächste Ortschaft oder mit dem Fahrradl. Und wie ist das zu sehen, angesichts auch dieser, was Sie vorher gesagt haben, der schweren Sündhaftigkeit einer Unterlassung der heiligen Eucharistiefeier?
Ja, ich gebe Ihnen völlig recht. Wir sind so mobil geworden, um irgendwo einzukaufen, steigen wir ins Auto, weil es eben in wenigen Kilometern ein paar Cent billiger ist. Oder für unser Freizeitverhalten nehmen wir die größten Wege auf uns. Und ausgerechnet beim Sonntagsgottesdienst, bei der Eucharistiefeier, meinen wir dann, wir seien dispensiert, wenn in der eigenen Pfarrkirche keine Eucharistiefeier stattfindet, es aber ohne weiteres möglich wäre, in der Nachbarschaft eine Eucharistiefeier zu besuchen. Als man diese Wortgottesdienste einführte, meinte man, etwas Gutes in dem Sinne zu tun, dass vor Ort eben die Menschen sich versammeln zum Gottesdienst, auch wenn kein Priester da ist. Ich könnte mir auch denken, dass in einer Kirche, wo keine Eucharistiefeier stattfindet, am Sonntag oder am Samstagabend der Rosenkranz gebetet wird oder man eine Vesper oder eine Laudes miteinander betet, dass man zusammen betet, das ist in Ordnung. Aber wie Sie selber sagen, es ersetzt nicht die Eucharistiefeier, weil das ist die Quelle und der Höhepunkt des liturgischen Handelns. Und man kann mit so einem Gottesdienst nicht die Sonntagspflicht, das Sonntagsgebot erfüllen. Das ist wirklich so. Wir müssen einfach feststellen, dass diese Dinge für viele Gläubige in so weite Ferne gerückt sind, dass man sie kaum noch erreicht, dass hier und da auch Pastoralassistenten, Laientheologen, weil diese Priester losen Gottesdienste können sie feiern, die betonen dann die Wichtigkeit dieser Gottesdienste und bald einmal merken einfache Gläubige gar nicht mehr den Unterschied oder solche, die seltener zur Kirche gehen, gar nicht mehr den Unterschied zwischen einer Eucharistiefeier und einem Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung.
Gut, danke schön, auch Herr Rückel, für diesen Anruf.
Darf ich da noch was dazu setzen, fragen?
Ja, gerne.
Und zwar, warum wird dann von den Pfarrgemeinden, die Zentral, zum Beispiel den Dekanaten, nicht ja ganz klar gesagt, ich bin aus der Diözese Augsburg, dass die Eucharistiefeier in einem von 4 oder 5 Orten vorzuziehen ist und nicht, warum wird das nicht ständig verlautbart von den Geistlichen? Ich habe es noch nie erlebt, ich bin schon bald 60 Jahre. Im Gegenteil, man wird dann geschimpft und niedergemacht von einem Geistlichen, also ich möchte jetzt da keinen Namen nennen, dass man bekannt hat, die Wahrheit, dass man, wenn man motorisiert ist, in die nächste Ortschaft fährt und da zur Heiligen Messe geht. Warum wird das von den Geistlichen, von den Bischöfen nicht ganz klar in Gemeindebriefen, in Verlautbarungen der Bischöfe gesagt, dass der Gläubige, der meistens immer 95% motorisiert ist, nicht bloß, wenn ein Wortgottesdienst geht, ist schön, sich abspricht am Tag vorher, es wäre auch eine Möglichkeit des Zusammenkommens, dass man sich trifft oder ausmacht, rumtelefoniert und sagt, wir fahren morgen gemeinsam, da kann man Energie sparen mit dem Auto, 5 jeweils und 10 Autos, neu ist eh schon alles. Mhm. Mehr gehen eh nicht in die nächste Ortschaft zur Heiligen Messe. Warum wird das von den Geistlichen, schämen die sich, warum sagt man hier nicht die Wahrheit?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich kann sie auch nicht ganz eindeutig beantworten. Bei uns in der Schweiz ist es wirklich ein bisschen eine Ideologie geworden mit dieser Idee, dass eben einerseits die Pfarrei sehr betont wird, andererseits die Leute auch nicht, mindestens in kleineren Dörfern, nicht unbedingt gerne ins Nachbardorf fahren. Es wird bei uns auch der Priestermangel künstlich aufrechterhalten, indem eben, also ich sage immer und auch mein Bischof sagt das, wenn man die Priester gerecht und geschickt verteilen würde, dann wäre es immer noch möglich, mit den Priestern, die wir haben, jeder Pfarrei an jedem Sonntag eine Eucharistiefeier geben zu können. Aber dann kommen so Vorlieben von Gemeinden, nur am 10 Uhr darf der Gottesdienst sein und ja nicht um 11 Uhr oder um 9 Uhr. Und natürlich kann ich als Priester kann ich einen um 9 Uhr und in der anderen Gemeinde einen um 11 Uhr halten, aber nicht in beiden Gemeinden um 10 Uhr. Da sind wir sehr, sehr unflexibel. Und der tiefste Grund ist, dass wir eben die Bedeutung der Eucharistie und der gemeinsamen Eucharistiefeier am Sonntag zu wenig verstehen.
Dankeschön auch Herr Rückel für diese Nachfrage. Ich denke, von Rom gibt es und auch von Papst Johannes Paul II. Er hat es ja auch in seinem Schreiben über den Sonntag noch einmal ganz deutlich herausgemacht, dass er durch nichts zu ersetzen ist. Und,
genau.
Ja. Und ich denke, manchmal diese Stellen, die geschrieben worden sind, wenn der Weg zu weit sind, die erinnern mich eher an Missionsländer in Afrika, wo wirklich eine Tagesreise angesagt
natürlich.
Ist. Und nicht einmal mit dem Auto 10 Minuten.
Natürlich, unsere Vorfahren, da gab es Talschaftspfarreien und die haben Wege von 2 Stunden auf sich genommen, um am Sonntag sich zu treffen in der Kirche.
Gut, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten. Ne?
Gerne, der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der uns den Sonntag als Tag der Ruhe, als Tag der Eucharistie geschenkt hat. Gepriesen sei der Sohn, der uns in der Eucharistiefeier so reich beschenkt. Gepriesen sei der Heilige Geist, der und der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke. Und alles Gute Ihnen, Herr Domherr Christoph Cassetti.
Danke.
Danke. Alle, die diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können sich an den CD-Dienst wenden unter www.hore.org auch sofort bestellen im Internet.